Stell dir vor, du stehst an einer Brücke. Gleich wird sie gesprengt. Kameras sind aufgebaut, Menschen warten, alle schauen gespannt nach vorne. Und du bist mittendrin und berichtest live. Ein paar Stunden danach sitzt du am Laptop und versuchst, das Erlebte in Worte zu fassen. Einige Wochen später sieht dein Alltag schon wieder ganz anders aus. Du drehst ein Video für Social Media, nimmst einen Podcast auf oder recherchierst ein Thema, für das du brennst. Genau das ist ein Teil des Alltags und journalistischen Volontariat bei der VRM. Ich bin Laura Loch, selbst Volontärin, und ich spreche heute mit zwei Kolleginnen, die genau diesen Alltag schon ziemlich gut kennen. Bei mir im Studio sind Rebecca Herber und Josephine Walter. Herzlich willkommen. Mit den beiden möchte ich heute darüber sprechen, wie dieses Volontariat wirklich abläuft. Nicht in der Theorie, sondern im Alltag. Zwischen Zeitdruck, eigenen Projekten und der Frage, wie man seinen Platz im Journalismus findet. Wir sind Reingehört, ein Podcast der VRM. Wenn ihr jetzt an eure Zeit im Volontariat denkt, also wenn ihr zum Beispiel von Freunden darauf angesprochen werdet, was kommt euch da als erstes in den Kopf? Rebecca, vielleicht möchtest du starten.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein großes Mosaik aus Erinnerungen. Aber ein Highlight war auf jeden Fall, dass ich letztes Jahr bei drei verschiedenen Wahlabenden innerhalb von ein paar Wochen dabei sein durfte. Und das war so eine ganz bestimmte Spannung so in der Luft. Also irgendwie ein positiver Stress, weil alle irgendwie im Team auf dieses Ziel hingearbeitet haben. Wir müssen es vor Anbruch schaffen. So ein Wahlabend wird ja auch mal spät. Und dann auch diese gelöste Stimmung, als es dann fertig war. Das war dann schon irgendwie so ein sehr besonderer Moment.
Und Josie, wie war das bei dir? Was kommt dir als erstes in den Kopf?
Ich glaube, mir geht's ähnlich, gerade wenn es um dieses Mosaik aus Erinnerungen geht. Man hat ganz viele Eindrücke, ganz viele besondere Momente, wo man auch das Gefühl hat, da hätte man es nie hingeschafft, wenn man nicht hinter die Kulissen hätte blicken können. Zum Beispiel durfte ich vor 6 Wochen einen Blick in ein Gefängnis werfen, mal in der JVA unterwegs sein und da auch mit den Leuten sprechen, die dort jeden Tag zur Arbeit gehen. Also solche Einblicke, die macht einfach dann auch so ein Volo möglich und eben auch der Beruf im Journalismus.
Man hat es jetzt auch gerade schon gehört, ihr seid da beide sehr interessiert an den Geschichten. Rebecca, bei dir hat man jetzt schon rausgehört, dein Herz schlägt auf jeden Fall für Politik. Und ich habe auch über dich erfahren, dass du auch Klima- und Audiojournalismus sehr gerne magst. Und mich würde dazu interessieren, wie schafft man das denn eigentlich im Volontariat, zwischen all den Themen, die man im Tagesgeschäft natürlich auch hat. Man recherchiert Artikel, man ist unterwegs, man hilft in den Redaktionen und hat dazu ja nicht immer Zeit. Aber wie schafft man es trotzdem, ein Thema umzusetzen, für das man brennt und das man gerne bearbeiten würde?
Ja, genau. Das Tagesgeschäft ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir einfach viel eingeplant werden für bestimmte Dinge. Und das macht ja auch Spaß und das müssen wir lernen. Und das ist wichtig. Aber es gibt auch auf jeden Fall die Freiräume, die man sich schaffen kann als Volo. Ich finde, es hilft total, wenn man sich so vorausschauend auf so eine Volostation vorbereitet und so sagt, was steht eigentlich an? Gibt es Wahlen, die bald anstehen? Gibt es die WM, wenn man sich für Sport interessiert, die jetzt kommt? Und wie möchte ich mich darauf einbringen und das auch einfach so ein bisschen einzufordern, mit zu sagen, ey, das interessiert mich total, ich wäre da gern Teil von. Gibt ja auch mal interne Projekte, in die man sich so ein bisschen reinfuchsen kann, weil wir sind ja gerade noch so fluid und dürfen irgendwie überall mal was machen und da kann man sich durchaus auch selbst mitgestaltend einbringen und sagen, hey, das würde ich gerne machen. Und im Tagesgeschäft gibt es natürlich dann auch die Tage, wo man sagen kann, ich würde jetzt gerne diesen Tag nehmen und doch noch mit zwei, drei anderen Leuten zu dem Thema sprechen. Da merkt man ja auch schnell, irgendwie, ob mal mehr Zeit ist oder weniger.
Hattest du da in der Vergangenheit auch schon ein Thema, was dir jetzt besonders am Herzen liegt, wo du sagst, da hattest du jetzt die Zeit, mal länger zu recherchieren und da was umzusetzen?
Ja, also ich konnte in letzter Zeit mich länger beschäftigen mit dem Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war mir einfach schon lange wichtig, weil meine eigene Oma da eine Geschichte hat und mich das einfach interessiert hat, weil bei uns in der Familie gar nicht viel darüber gesprochen wurde. Und das war eben toll, weil ich mich da total reinzukommen konnte, Zeugzeugen lieben konnte und einfach dann so facettenreich das langsam zusammensetzen durfte, was ich eigentlich alles brauche für die Zeit und wenn man längere Zeit begleiten kann und vielleicht auch weniger Zeitstück hat, weil es nicht an den Termin gebunden war, dann kann man auch jeden Freiraum, den man mal in der Redaktion hat, nutzen, um sich dann um dieses Thema, was einem sehr besonders am Herzen liegt, irgendwie nebenbei noch rein.
Ja, wer das nochmal genauer nachlesen möchte, das ist ja jetzt auch gerade ein spannendes Projekt, was du angesprochen hast. Ich würde dazu auch nochmal die Infos in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal genauer anschauen. Und du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, manchmal, ja, braucht man auch einfach mehr Zeit, um was zu recherchieren. Und da gibt es in der VRM auch etwas, das nennt sich Digitalprojekt. Das machen die Volos zum Ende ihres Volontariats meistens. Und da kann man sich so ein bisschen Zeit nehmen, ein Thema eben anzugehen. Und ja, Josephine, du bist ja aktuell in Mittelhessen und bist da auch ganz nah dran an den Geschichten der Menschen. Und du hast jetzt auch ein Digitalprojekt umgesetzt. Und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und zwar, ja, es ist ein ganz besonderes Thema, auch ja sehr persönlich für die Betroffenen. Nimm uns doch gerne mal mit und erzähl ein bisschen, wie du zu dem Thema kamst, was es für ein Thema war und ja, was dein Projekt ist.
Ja, ich habe mich mit Epithetik beschäftigt. Das sind Gesichtsrekonstruktionen aus Silikon für Leute, die zum Beispiel durch Krebs einen Teil von ihrem Gesicht verloren haben, durch einen Unfall oder durch eine Fehlbildung. Das heißt, für die Leute ist das ein wahnsinnig großes Stück Lebensqualität, was dadurch zurückkommt. Und das ist auch ein ganz seltener Beruf, diese ja diese Epithesen herzustellen. Genau, und ich habe dann Kontakt aufgenommen zu den zwei einzigen Epithetikerinnen, die es in Hessen gibt, die in Mittelhessen nämlich arbeiten, und habe mir da mal ihre persönlichen Eindrücke erzählen lassen, habe auch mal mit ins Studio gucken können, wie da sowas hergestellt wird, und konnte auch mit zwei Frauen sprechen, die selber mit einer Epithese leben. Also das waren ganz, ganz persönliche Eindrücke und wirklich wahnsinnig interessant und auch berührend, mich da auch einen ganzen Monat mit beschäftigen zu können und ja, im Grunde auch alle möglichen Werkzeuge mal nutzen zu können, um diese Geschichte wirklich so rüberzubringen, wie sie es verdient hat.
Ja, auf die Werkzeuge würde ich gleich auch gerne noch zu sprechen kommen. Was ich dich jetzt aber vorher gerne noch fragen würde, ist, das ist jetzt ein Thema, also ich persönlich kenne mich damit überhaupt nicht aus, und du hast jetzt auch gerade erzählt, klingt jetzt auch gar nicht so leicht, dort jemanden zu finden für das Interview, wenn du auch sagst, das waren jetzt die einzigen zwei Frauen, die das dort machen. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das ist ja jetzt doch sehr nischig.
Ja, das stimmt. Also ich habe da bis vor einem Jahr auch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe eine andere Volontärin auf das Thema gebracht, eigentlich in einer anderen Station, in der wir zusammen waren, hat sie mir davon erzählt, und das ist mir nicht mehr so richtig aus dem Kopf gegangen. Ich habe mich dann eben auch ungefähr ein Jahr später wieder dran erinnert, habe das recherchiert und dann eben gesehen, dass glücklicherweise eben diese beiden Epithetikerinnen auch ja in der Nähe im Grunde arbeiten, und hab dann auch das Glück gehabt, dass die sich beide Zeit für mich genommen haben. Aber das war auch schon ein bisschen zittern, ob das funktioniert.
Das ist aber auch das Interessante an unserem Job, dass wir ja einfach durch die Welt gehen dürfen und quasi ganz viel mitbekommen. Und dann einfach, das bleibt immer so im Hinterkopf, und dann dürfen wir irgendwann uns da beruflich reindenken. Und das ist irgendwie immer voll schön, dass man ja einfach durch den Alltag läuft und ganz viel Inspiration bekommt.
Ja, total. Und es ist ja jetzt auch ein super emotionales Thema, und das will man natürlich ja dann auch rüberbringen. Und du hattest es ja eben schon mal angesprochen. Wie hast du es denn umgesetzt? Also was ist am Ende aus deinem Projekt geworden?
Ja, also am Anfang hatte ich die Idee, dass das so eine Geschichte wird, in der man so ein bisschen das Handwerk in den Mittelpunkt rückt. Das wollte ich auch gerne beibehalten, hatte dann aber die Gelegenheit, eben mit diesen beiden Frauen zu sprechen, die auch ihre persönliche Geschichte als Betroffene mir erzählt haben. Und dann musste das alles noch ein bisschen umgerückt werden, weil das natürlich die Perspektive ist, die wahnsinnig viel einem auch gibt. Und genau, insofern habe ich die Geschichte selber, also ich habe das als Artikel am Ende umgesetzt und die Geschichte selber vor allem mit Fokus auf dieser Hilfe und dieser emotionalen Erleichterung von den Betroffenen gesetzt, habe dann aber eben verschiedene Sachen genutzt, zum Beispiel eine interaktive Tour durchs Studio und noch ein Video, in dem eben die Epithetikerin von ihrem Job erzählt, und noch eine interaktive Karte, um eben auch so diesen handwerklichen Aspekt nicht zu kurz kommen zu lassen, weil das ja auch wahnsinnig spannend war zu schauen, wie entsteht sowas eigentlich. Also ich konnte mir das vorher nicht vorstellen.
Ja, auch hier würde ich alle Infos nochmal in die Shownotes reinpacken, damit man sich das ja im Nachgang jetzt auch nochmal anschauen kann, was du da gerade alles erzählt hast. Es klingt auf jeden Fall spannend. Es klingt aber auch so, als hätte es ab und zu mal ein bisschen stressig werden können jetzt in dem Monat, den du dafür Zeit hattest. Was für Herausforderungen sind dir denn begegnet während des Projekts?
Ja, das war gleichzeitig ein Monat, wo die Zeit richtig gerannt ist, aber auch die Tage sehr lang waren. Ich glaube, die erste Herausforderung war, diese beiden einzigen Expertinnen in ihrem Gebiet überhaupt zu fassen zu kriegen. Ich hatte absolut Glück, dass das funktioniert hat und die sich auch beide sehr, sehr zeitig mit mir treffen wollten. Das war so das Erste. Und ja, ansonsten, man hat also ich habe mir sehr, sehr viel, glaube ich, vorgenommen, um auch diese ganze Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten von Darstellungsformen, also eben Video zu nutzen, dann noch dieses Interaktive durchs Studio laufen können, also so ein bisschen was Immersives zu haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass das teilweise, dass man da ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement braucht. Und auch ein bisschen, ich sag mal, man hat einen Plan, aber man muss auch bereit sein, den ein bisschen umzuwerfen, wenn was Unerwartetes kommt. Das war in meinem Fall halt, wie gesagt, dass ich mit den beiden Patientinnen sprechen konnte, die mir halt auch wirklich ganz persönliche Einblicke gegeben haben. Da wusste ich dann, okay, ich muss den Artikel anders aufziehen, und das war halt ungefähr eine Woche, bevor der fertig werden musste, weil die halt vorher auch keine Zeit hatten. Das sind alles so Sachen. Es ist wichtig, einen Plan zu haben, aber es ist auch wichtig, immer flexibel zu bleiben bei solchen Sachen und dann nicht zu starr zu bleiben, weil dann kann die Geschichte richtig gut werden, wenn man sich dann immer wieder drauf einlässt, ja.
Ja, danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. Rebecca, ist es denn bei dir ähnlich, wenn du in stressige Situationen kommst? Und das kann im Volo-Alltag ja durchaus mal passieren. Im Journalismus hat man einfach, ja, immer viel zu tun und es gibt viele Ereignisse. Wie gehst du denn mit Stress um? Machst du dir auch Listen oder gibt es darüber hinaus noch was, was du uns mitgeben würdest?
Ja, Listen auf jeden Fall auch mal, auch wenn ich nicht so die Meisterin darin bin, mich darauf wirklich dann drin zu halten, an den Ablauf. Aber ich glaube, ganz wichtig ist einfach eine gute Planung und auch vor allem eine gute Kommunikation mit den Redaktionsleitern und anderen Redakteuren, in dem zu sagen, hey, das und das ist mein Plan, das und das Thema, das kann ich gerade nicht noch auch noch machen. Und sich dann aber eben ja klar vorzustellen in einem Termin gewüst, den man so hat, auch mal in einer Lokalredaktion, was ist jetzt das Wichtigste, priorisieren auch super wichtig und dann eben nach und nach daran zu gehen und immer wieder zu kommunizieren, wo man gerade steht.
Ja, ich glaube, gerade am Anfang des Volontariats ist es wahrscheinlich noch schwieriger als jetzt gegen Ende, wo ihr beide ja jetzt auch schon steht. Gab es bei euch irgendwie so ein Aha-Moment, wo ihr irgendwie gemerkt habt, jetzt fühlt ihr euch sicherer, vielleicht durch irgendwas, was ihr gelernt habt auf dem Weg? Oder wie hat sich das bei euch entwickelt? Oder sagt ihr vielleicht auch, ach, eigentlich habt ihr euch von Anfang an ganz gut gefühlt und es war direkt da?
Ja, also ich glaube, einen richtigen Aha-Moment gab's gar nicht. Eher so, oh, die Markierungen in meinen Texten werden weniger von den Kollegen, wenn die die redigieren. Also man ist dann auf einem guten Weg. Und vielleicht auch, dass man sich von stressigen Situationen oder Terminen nicht mehr ganz so einnehmen lässt. Also dass man so ein bisschen sich so ein Schema F überlegt, indem man quasi vorbereitet, indem man sich auch, also ich bin auch ein großer Fan von Listen, da eben Listen schreibt, Fragen vorbereitet, sich so ein Gerüst baut und dann auch so ein bisschen so diesen Stressmoment ein Stück weit entzaubert, auch wenn es den trotzdem immer noch gibt. Aber genau, also dieses Vorankommen und dieses mit einer gewissen Gelassenheit und auch einer gewissen Routine an Sachen rangehen, das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall in der Zeit gekommen, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Mosaik für mich, weil aus verschiedenem guten Feedback und irgendwie viel Wertschätzung, die man von Kollegen bekommt, baut sich dann langsam so eine Souveränität und damit auch so ein größeres Selbstbewusstsein auf, dass man irgendwie sich dann besser manövrieren kann durch die Situation.
Und gab es auch einen Moment, wo ihr dann gemerkt habt, okay, das war die richtige Entscheidung, das Volontariat zu machen? Also wie merkt man so, das Volo ist etwas für mich?
Ich glaube, also da gibt es, glaube ich, nicht so den Moment. Ich wusste einfach ziemlich früh schon, dass ich in den Journalismus möchte. Und das Volo hat es einfach bemerkt. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen bewusst sein. Man sollte vielleicht sehr viel Lust auf Abwechslung haben und damit auch umgehen können und auch vielleicht mal spontane Veränderungen und so, damit so ein bisschen resilient zu sein. Weil genau, am Tag läuft vielleicht bei einem Termin nicht so alles wie gedacht oder es ändert sich mal was im Volo-Ablauf. Das passiert eben in einem großen Haus wie unserem und damit muss man umgehen können. Und ja, einfach ja, Lust auf Abwechslung, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also genau, man muss halt wirklich flexibel sein. Man muss das auch gerne machen wollen, dass man an einem Tag vielleicht irgendwie auch mal bei einem Spatenstich steht, am nächsten Tag in Tierheim und am dritten Tag hat man eine Wahl, so ungefähr. Dass das auch alles irgendwie Teil dieses Jobs ist, dass es mal größere Geschichten gibt, mal kleinere. Ich merke es auch immer ein bisschen daran, wenn ich dann irgendwie meinen Freunden von dem Artikel erzähle, von dem ich gerade schreibe und dann auch davon, ja, das hat mich irgendwie total beeindruckt. Und wenn man in so einen Flow im Schreiben gerät und sich einfach total freut darüber, dass einem eine total coole Formulierung eingefallen ist, dass man genau das ausdrücken kann, was man erlebt hat, da merke ich dann schon auch, dass es genau das Richtige für mich gewesen ist, das Volo anzufangen.
Du hast ja jetzt gerade auch schon mal von Freude geredet, dass man so kleine Momente hat. Gibt's auch einen Moment, auf den du besonders stolz bist, wenn du jetzt so zurückdenkst? Man hat ja dann schon diese Momente, wo man sich denkt, krass, dass ich das jetzt geschafft habe und gemeistert habe.
Ja, da gibt's so ein paar Achen. Also zuletzt natürlich das Digitalprojekt. Das war jetzt das wirklich große Ding, was bei mir zuletzt anstand. Wir haben in Mittelhessen aber auch immer eine Spendenaktion zum Jahreswechsel, die komplett von den Volontären durchgeführt wird. Und da wird immer für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Wir haben eine Artikelreihe. Und daran zu sehen, dass man wirklich auch die Leute dazu animieren kann, mit den Sachen, die man selber ja hervorgebracht hat, dann Geld zu spenden und man das wieder quasi an die Menschen zurückgeben kann. Das ist schon immer ein toller Moment im Nachgang, dann zu sehen, okay, das hat jetzt nochmal auf einer anderen Ebene wirklich was bewirkt.
Rebecca, gab es da bei dir auch einen vergleichbaren Moment?
Ja, also mein Digitalprojekt liegt auch schon hinter mir. Das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Auch viel Last dann einem von einem abfällt und man ist sehr stolz auf dieses Endprodukt. Ich glaube auch generell, wir nähern uns ja jetzt beide dem Ende des Modus, Josie und ich. Und der Winter war jetzt sehr geprägt von vielen schnellen Wechseln. Immer nur einen Monat in der Station. Das war total toll, weil man ganz viel ausprobieren konnte. Aber man merkt jetzt auch schon so, okay, es liegt schon viel hinter einem. Das realisiere ich gerade so. Und freue mich auch so ein bisschen darauf anzukommen.
Ja, gibt's geht mir auch so.
Wo ihr jetzt gegen Ende sagen würdet, das würdet ihr eurem früheren Ich gerne mitgeben, so zum Start, sowas wie bei weniger aufgeregt, oder habt ihr auch ein Learning, was ihr eurer früheren Version von euch selbst mitgeben würdet?
Also ich glaube, auch wieder der Part vom Anfang, mitnehmen wie möglich, immer die Augen aufhalten, was man mitnehmen kann. Ist vielleicht auch mit einem gewissen Selbstvertrauen ins Wurde zu begeben, weil man wird hier ernst genommen als Wurde, man darf mit einem gewissen Vertrauensvorsitz starten und das auch zu nutzen und selbst sicher zu sein, ich kann schon einiges und ich darf jetzt noch ganz viel lernen, aber ich kann auch schon viel. Und vielleicht auch nicht so sehr dem echten Kollegen zuhören, die sagen, man sollte vielleicht doch die Folgen aufsehen, weil es ist ein richtig toller Job und die brauchen da gute Leute, die Verwaltung auf den Fall.
Ja, ich muss auch sagen, gerade so in Richtung sich ein bisschen mehr zu trauen, ein bisschen vielleicht auch, ich würde gar nicht sagen, weniger aufgeregt, aber vielleicht in manchen Situationen weniger nervös. Ich glaube, die Aufregung ist schon in Ordnung, weil es sind ja auch immer andere Situationen, aber ich glaube, man muss nicht bei allem gleich irgendwie davon ausgehen, dass da irgendwas Schlimmes passiert in den allermeisten Fällen. Es ist einfach eine tolle Erfahrung und auch sind es einfach spannende Einblicke, die man bekommt und ja, dass man auch wirklich auf die Unterstützung von den Kollegen bauen kann. Also, dass man da nicht alleine ist mit allem, dass man in einem ganz tollen Team auch arbeitet und ja, da eigentlich nur was Gutes auf einen zukommen kann.
Ja, jetzt zum Abschluss interessiert mich auch noch eine Frage und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würden das auch gerne wissen. Ihr habt ja jetzt schon durchklingen lassen, dass ihr bald fertig seid mit dem Volontariat und jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie es denn für euch beide weitergeht.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich darf jetzt ein bisschen ankommen, weil ich meine letzten paar Monate schon in der Station oder in der Redaktion verbringe und da jetzt auch ab Juli dann eins Redakteurin bin. Ich werde in der 19. Lokalredaktion also alles rund um Passmacht und Stadtthemen und Verkehr und alles bearbeiten dürfen und hoffentlich auch eine gute Stadt bieten.
Ja, und bei mir, ich bin ja aktuell noch in Mittelhessen, das heißt 3 Monate kann ich da noch den ganzen Lokaljournalismus mitnehmen und da noch ein bisschen weiter Geschichten entdecken, aber danach so ein bisschen Trennungsschmerz, weil ich von Mittelhessen wegziehe und in die Rheingau-Taunus-Redaktion komme, also für den Landkreis und ja, wieder so ein bisschen zurück ins Rhein-Main-Gebiet komme. Ich komme auch aus Südhessen, insofern ist das ein bisschen ein Zurückkommen, aber gleichzeitig auch schon ein bisschen Abschied, ja.
Ja, danke auf jeden Fall euch beiden für das Gespräch und für die spannenden und auch sehr ehrlichen Einblicke, die wir heute bekommen haben.
Danke dir, Laura.
Dankeschön.
Alle Hintergründe, Links und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung oder ein Like da, am besten beides. Und folgt uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Das war's für heute mit Reingehört.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.